Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen. Die eigene Stimme hören, vom Tonband oder auf Video, das ist für die meisten ein ganz eigenartiger Moment. So höre ich mich an. Nein, mach das leise, mach das aus. Ich kann das nicht hören. Das sind so Sätze, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Die Stimme, auch die eigene, hat also eine ganz besondere Wirkung. Und dass die Wirkung positiv ist und andere einem gern zuhören oder man sich vielleicht auch selbst gern mal hören möchte, daran arbeitet unser heutiger Gast, die Sprech- und Stimmtrainerin Christine Kugler ist da. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum mögen so viele ihre eigene Stimme nicht?
Ich glaube, wenige sind vertraut mit dem eigenen Stimmklang, das ist das eine, haben einen bestimmten Anspruch, wie sie klingen sollten, vergleichen sich mit anderen. Und wenn wir uns vom Band hören, gibt es ja immer diesen Effekt, dass wir die Stimme wirklich anders wahrnehmen, weil wenn wir sprechen, haben wir immer die eigene Körperakustik und Körperwahrnehmung, die dann eine Rolle spielt. Das heißt, vom Band klingt die Stimme meistens etwas höher und das mögen wir nicht so gern.
Das ist eine schier schlechte Voraussetzung für Ihre Arbeit, oder? Wenn eine Person kommt und sich selbst nicht hören möchte.
Ja, wobei, dann frage ich natürlich auch nach, was ist das Ziel, was möchten Sie gern erreichen? Und gebe natürlich auch einen Ausblick auf Potenzial, das ja da ist. Und das vor allem dann zum Vorschein kommt, wenn wir daran arbeiten und verschiedene Blockaden lösen.
Hatten Sie selber schon mal so einen Moment, wo Sie gedacht haben, ui?
Ja. Also ich bin schon mal sehr erschrocken vor meiner Stimme. Und das war in meiner Ausbildung, als ich zum ersten Mal den Mund aufmachte. Und da kam auch nur ein Ton raus, in dem Fall der Vokal A. Und mir liefen die Tränen. Mir liefen die Tränen, weil ich so überwältigt war von der Stimmkraft, die da rauskam.
Von diesem einem A?
Ja, nur von einem A.
Was man beim Sprechen alles richtig und falsch machen kann, wie die Stimme trainiert und besser gemacht werden kann, welche Hilfe das A da zum Beispiel gibt, das bespreche ich mit der Sprech- und Stimmtrainerin Christine Kugler, die unser Gast ist. Im Deutschlandfunk Kultur. Fangen wir mal ganz vorne an. Was sagt unsere Stimme, Ihre, meine, die der Zuhörerinnen und Zuhörer über uns aus?
Allerhand. Also ich bin der Überzeugung, dass unsere Persönlichkeit sich über die Stimme ausdrückt und dass es Aufgabe der Stimme ist, Gefühl mit nach draußen zu transportieren. Eine Stimme kann natürlich auch Krankheit aussagen. Und unsere Kraft, unsere Lebendigkeit, das heißt, wenn wir begeistert sind beispielsweise, wird unsere Stimme sich anders verhalten. Wenn wir wach sind, wird sie sich anders verhalten. Wenn wir richtig Lust haben zu kommunizieren, wird sie uns ganz anders folgen. Und wenn wir dahinter stehen, hinter dem, was wir sagen, auch.
Mal zwei Sachen. Die wache Stimme und die Stimme, wenn es uns nicht gut geht. Wie unterscheidet die sich?
Zum Beispiel in der Lautstärke. Ja. Also Menschen, die in der Depression sind beispielsweise, sprechen leiser und haben lang nicht so viele unterschiedliche Tonhöhen in ihrer Sprechmelodie, sprechen also monoton, vielleicht tatsächlich nur auf einem Ton. Da können wir dann auch schlecht zuhören. Generell für das Gefühl Trauer kann man sagen, die Stimme wird leiser und hat weniger an Frequenzen zur Verfügung.
Und dann haben wir ja gerade diese Geschichte besprochen, wo auch Ihr A dabei war, wo Sie gesagt haben, oh, das hat was ganz Besonderes bei mir ausgelöst. Woran machen wir es für uns fest, ob wir eine Stimme mögen oder nicht?
Ich glaube, das ist sehr subjektiv. Auf der einen Seite, das kann man schon sagen, hat es mit Hörgewohnheiten zu tun. Also wir vergleichen schnell, wir empfinden innerlich durch interne Simulation nach, was der Sprecher oder die Sprecherin tut und wir wollen uns nicht krank fühlen.
Verstehe. Jetzt gibt's ja aber, um mal zu Ihrem Beruf, zu Ihrer Tätigkeit zu kommen, Stimmen- und Sprechtrainerin, es gibt ja dieses Reden, was einfach Reden ist. Ich sitze mit Freunden an einem Tisch und plappere vor mich hin. Und dann gibt es dieses Reden vor einem Publikum, zu einem bestimmten Anlass. Wie nah muss das denn beieinander sein?
Ich glaube, in dem Fall ist es wichtig zu wissen, wer bin ich in dieser Rolle, in der ich spreche? Und fühle ich diese Rolle aus? Was möchte ich mitteilen? Was gibt es Gutes mitzuteilen? Habe ich überhaupt was zu sagen? Stehe ich dahinter? traue ich mich ran, mutig dort zu stehen? Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil bei meinen Freunden kann ich davon ausgehen, die sind mir wohlgesonnen und wenn ich mich verplapper, dann nehmen die das nicht krumm, ich bin entspannt. Wenn ich vor vielen Menschen spreche, spielt natürlich auch Angst eine Rolle, Lampenfieber eine Rolle.
Dann verändert sich die Stimme.
Dann verändert sich die Stimme und dann ist gute Vorbereitung notwendig.
Wie geht das?
Das geht, indem man sich erstmal wesentliche Fragen beantwortet. Zum Beispiel, warum spreche ich? Und wozu? Was will ich damit erreichen? Wo spreche ich? Zu welchem Anlass? Zu wem? Was kann ich voraussetzen? Was wollen die Leute vielleicht hören? Muss ich diese Erwartungen erfüllen? Das ist nicht unbedingt der Fall. Also sich erstmal inhaltlich gut vorzubereiten durch W-Fragen ist sehr sinnvoll. Plus, ich würde auf jeden Fall jedem auch empfehlen, ein Warm-up zu machen. So wie ich vorhin auf der Toilette hier im Rias. Das heißt,
hier bei uns im Gebäude im Deutschlandfunk
Kultur. Im Deutschlandfunk Kultur, weil der Körper natürlich viel lieber spricht, wenn er wach ist und wenn wir uns von Spannungen gelöst haben.
Was haben Sie da gemacht?
Ich habe auf jeden Fall mich geschüttelt. Ich habe den Atem dabei fließen lassen. Ich habe die Lippen flattern lassen. Ich habe meine Zunge bewegt. Ich habe gesummt, weil das liebe ich sehr für die Stimme. Ich habe Stimmgähner gemacht.
Also summen kann ich noch nachempfinden. Dieses ganz normale, man hat einen Song im Kopf und summt den nach. Das Gähnen braucht man einen Anlass zu.
Man braucht nicht unbedingt einen Anlass zu und das kann man bei mir dann auch üben, ne, wie man sich so einen Gähner auslösen kann.
Wie klingt der bei Ihnen?
Zum Beispiel da, wenn ich mir vorstelle, ich habe im Mund jetzt so eine Luftblase und die weitet sich immer mehr nach hinten aus, dann kommt schon mal der Einatem für. Und wenn ich jetzt diese Räume so weit lasse und meinen Stimmklang durchschicke, dann kommt der ziemlich gewaltig raus. Wenn ich das jetzt vormache, müsste ich, glaube ich, einen Schritt zurücktreten, sonst scheppert das.
Dürfen Sie aber gerne.
Oh ja, hua, das mache ich. Moment, ich gehe mal ein Stück zurück.
Lass dich mal rein.
Sie haben die Arme mit dazu nach oben genommen. Genau, also wirklich wie Reckenstrecken aufmachen.
Das hilft mir, mir vorzustellen, ich mache es mir hier wirklich gemütlich. Ich dehne mich aus, ich nehme mir Raum.
Und das gibt Menschen eine Sicherheit. Also es unterhalten sich ja jetzt zwei Menschen, die die Öffentlichkeit gesucht und gefunden haben. Ja. Also wir sind jetzt wahrscheinlich weniger aufgeregt, wenn wir vor anderen Menschen sprechen. Aber es gibt ja Menschen, die das regelmäßig tun müssen auch, weil sie einen Job haben und ab und an gehört eben mal dieser Auftritt auf einer Bühne dazu, das Reden vor mehreren Menschen. Ja. Und dann möchte ich ja so authentisch wie möglich sein.
Richtig.
Und das da hilft dieses Lockermachen.
Ja, das ist eine von vielen Dingen, die man vorher tun sollte, weil ein lockerer Körper einfach viel lieber spricht und ihnen zur Verfügung steht, auch für Körpersprache übrigens. Aber das Gähnen jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, vertieft meine Atmung, es flexibilisiert mein Zwerchfell, es schafft Räume, es weitet Räume im Ansatzrohr, ne? Es entspannt den Kehlkopf, der sinkt dabei tief. Von daher ist es eine der vielen Übungen, die man vorher machen sollte.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
In Bezug aufs Sprechen?
In Bezug aufs gut Sprechen, gut klingen. Also Frauen haben andere Stimmlagen als Männer. Worauf muss wer achten?
Ja, also generell kann ich sagen, dass ich mehr mit Frauen zu tun habe. Das heißt aber nicht, dass ich auch mit männlichen Klienten arbeite, die dasselbe Problem haben, nämlich Stimmlautstärke, Resonanz. Und von daher ist der Unterschied vielleicht ganz woanders. Die Frauen, mit denen ich arbeite, haben oft das Problem, dass sie perfekt sein wollen. Dass sie erst dann sprechen wollen, wenn das auch wirklich hundertprozentig stimmt. Und warten dann auf den großen Moment. Und der kommt nicht, beziehungsweise sie blockieren sich selber darin. Also diese hohen Ansprüche, die machen wieder fest, die blockieren den Atem, die rauben uns die Lust an der Sprechfreude. Und das ist der grundsätzliche Motor fürs Sprechen, dass ich mich gerne mitteile, dass ich was rüberbringen möchte.
Denn da kommen wir zu dieser Stelle, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt und auf Ihrer Internetseite landet, fällt man über Talk Like a Man. Und dann habe ich mir gedacht, warum sollen Frauen wie Männer sprechen können.
Ja, sie sollten es als Spielart kennen, so rum. und wenn sie es gebrauchen, dann auch einsetzen können. So. Also sie sollen nicht wie Männer sprechen generell. Deshalb hieß der Workshop später oder das Seminar dann auch like a woo in Klammern man. Ja. So. Aber das heißt erstmal rauszufinden, was ist denn der Unterschied? Und Männer sind in der Regel sprechdominanter, allein durch Lautstärke, auch über Körpersprache, über die Körperlichkeit, über das sich durchsetzen, was ihnen leichter fällt. Auch stimmlich. Frauen sind meistens in der Erziehung anders rangenommen worden. Das heißt, die wurden nicht ermuntert. Oh ja, das ist eine tolle, laute Stimme. Wow, hast du eine kräftige Stimme. Sondern sei mal lieber leise, hör zu. Ja, das ist nicht gefragt, was du jetzt sagst. Denk mal lieber vorher nach. Und so kommen wir ins Kontrollieren, uns reduzieren. Und viele verlässt der Mut. Und sie erkennen ihr eigenes Potenzial nicht mehr.
Ich versuche trotzdem mal meine Fragezeichen weiter zu beantworten lassen. Wenn Frauen sich an Männern sprechtechnisch orientieren, könnte das ja auch irgendwie so ein bisschen albern klingen. Also ich sag mal, wenn Fußballreporterinnen versuchen, wie Männer zu sprechen, dann ist das ja kein Vorteil.
Mhm. Nee, das wäre auch gar nicht mein Ziel. Also mein Ziel wäre, erstmal rauszufinden, was wichtig ist für den Menschen, der vor mir steht, für meinen Klienten, meine Klientin in diesem Fall. Aber was tatsächlich häufig eine Rolle spielt, ist der Status. Das heißt, Hoch- oder Tiefstatus, bin ich eher dominant oder bin ich eher in der schwächeren Position? Und diese Spielarten genauer herauszufinden, wie schaffen das zum Beispiel Männer, das Gespräch zu dominieren? Und das tun sie eben häufig noch. Und wenn ich das erkenne, kann ich anders reagieren. Beispielsweise, wenn ich unterbrochen werde, kann ich lernen, weiterzusprechen. Oder ich lerne, andere zu unterbrechen. Das kostet erstmal Mühe.
Die Stimm- und Sprechtrainerin Christine Kugler ist unser Gast, die diesen Job seit fast 30 Jahren macht. 94 hat sie damit begonnen. Wer ist Ihre Kundschaft, Frau Kugler?
Das ist ziemlich eine bunte Mischung an Kundschaft. Ich würde mal sagen, mittlerweile 2/3 kommen aus dem Bereich Unternehmen, Business-Kontext und 1/3 sind Menschen, die aus der Sprechkunst kommen. Zum Beispiel Schauspieler, Schauspielerinnen, die ins Synchron wechseln wollen oder Mikrofon sprechen, Podcast sprechen.
Das kann ich nachvollziehen. Politikerinnen, Politiker kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Mit was für einem Wunsch kommen die? Die sind ja sehr resolut. Ansonsten wären sie ja nicht an der Stelle, wo sie sind. Was sagen die? Frau Kugler, ich möchte.
Ich möchte wirklich überzeugen. Ich habe das Gefühl, an mancher Stelle nicht glaubwürdig. Ich möchte die Leute für mich gewinnen oder ich möchte eine begeisternde Rede halten.
Und wie begleiten Sie die Damen und Herren dann?
Die kommen zu mir ins Einzelcoaching und wir finden gemeinsam heraus, was es braucht, um eine begeisternde Rede zu halten. Und häufig ist der Fall, das begegnet mir immer wieder, dass Menschen nicht mehr verbunden sind mit dem, was ihnen wirklich wichtig ist. In dem Wörtchen Mitteilung steckt aber was drin. Ich teile ja wirklich was. Also was ist wirklich so wichtig, dass es gesagt werden muss? Was bedeutet mir so viel?
Wann sind Sie erfolgreich?
Das ist eine gute Frage. Ich bin, glaube ich, erfolgreich, wenn es gemeinsam super passt. Und das kann ich vorher nicht mitbestimmen. Aber wenn ich Menschen bei mir habe, die wirklich motiviert sind, die nicht nur an der Oberfläche arbeiten wollen, sondern die sich einlassen auf diese Arbeit, und das ist eine verdammt persönliche Arbeit an der Stimme, die sich darauf einlassen, mit denen bin ich in der Regel erfolgreich.
Wann ist die Kundschaft erfolgreich?
Wenn sie ihre Ziele erreicht hat und das dann auch merkt. Ne? Wenn ich dann Feedback bekomme wie, Frau Kugler, ich bin wiedergewählt worden, sie hat einen Anteil daran. Oder diese Rede bekam Standing Ovations, ich bedanke mich nochmal. Oder ich habe gekündigt, Frau Kugler. Und ich muss Ihnen sagen, gestern war mein Bewerbungsgespräch und ich habe den neuen Job bekommen. Mhm. Und dann bin ich natürlich auch wahnsinnig glücklich.
Ich frage mich, ob Ihre Kundschaft, wenn ich das weiter mal so nenne, offen damit umgeht und sagt, ich gehe da zu Christine Kugler. Mhm. Oder ob Sie Kundschaft haben, die zum Hintereingang reinkommt und zum Hintereingang wieder rausgeht.
Das gibt's wirklich. Es gibt beide. Ja, manchen ist das, glaube ich, ein wenig peinlich auch, sich so helfen zu lassen. Da sind wir vielleicht kulturell anders aufgestellt als in den Staaten, wo man sich einen Coach nimmt und da ganz selbstbewusst auch damit umgeht. Ja, das gibt es beides.
Sie haben viel Kundschaft, so wie ich das wahrnehme. Und Sie haben wahrscheinlich eine Schweigepflicht, ne? Also
ja.
Gut, dann haben wir das geklärt. Also nicht über jeden Namen reden, aber über einen dürfen wir reden, weil der ganz öffentlich nachzulesen ist. Sie haben mit der Schauspielerin Tilda Swinton zusammengearbeitet. Was genau haben Sie da mit ihr gemacht?
Da, vielleicht, ich musste vorhin so lachen, als Sie Talk Like a Man ins Spiel gebracht haben, weil letztendlich hat mir dieses Seminar dazu verholfen. Denn in dem Film, in dem ich sie oder für den ich sie dann coachen durfte, in den Aufnahmen, in den ADR-Aufnahmen später, in dem spielt sie drei Rollen. Eine Rolle ist ein über 80-jähriger Psychiater. Mhm. Also eine Männerrolle, macht Tilda ja gern, aber eben auch ein wirklich alter Mann. So, und der Regisseur Luca Guadagnino wollte nicht technische Hilfsmittel verwenden, um die Stimme entsprechend zu bearbeiten, zu entfremden und so weiter. Er wollte, dass sie wie ein Mann spricht, wie ein alter Mann. So, und die Stimme klang eben noch zu weiblich und zu jung. Und durch wahrscheinlich die Stichwortsuche, Talk Like a Man oder so ähnlich, kamen die zu mir. Und haben mich angefragt. Ich habe das erst nicht richtig verstanden, nur ich sollte mit einem Star, ich habe ARD verstanden, irgendwie arbeiten. Ich habe natürlich erst mal Ja gesagt. Durfte dann dahin fliegen zum Kennenlernen nach Schottland, praktisch bei ihr an der Tür klopfen, was sehr aufregend war für so eine Probesession. Und dann hat sie sich auch entschieden.
Wie war der erste Eindruck?
Ach, tolle Frau. Inspirierende Frau, auch lässig und nahbar, sehr angenehm.
Das stelle ich mir aber auch für Sie sehr schwer vor in der Arbeit, sich auf diese ganz Prominenten und auch möchte gern Prominenten einzustellen und immer den richtigen Ton zu finden.
Ja, ist es auch. Ich glaube, man braucht ein bestimmtes Standing oder auch Selbstbewusstsein. Und das habe ich mir mittlerweile erarbeitet. Und kann mich auch sehr schnell auf meine Arbeit konzentrieren. Und dann spielt das gar keine Rolle mehr. Aber natürlich war ich anfangs auch aufgeregt und auch begeistert, weil ich Tilda Swinton auch sehr verehre für das, was sie tut.
Wie erfolgreich war diese Arbeit? Also hat sie Ihnen danach selbst gesagt, das war super oder...
Ich glaube, es waren alle zufrieden. Es war eine sehr anstrengende Arbeit. Man sitzt da den ganzen Tag im Tonstudio und es waren mehrere Tage in Mailand und dann noch Tage in Rom. Also eine hochkonzentrierte Arbeit. Und ja, wir mussten auch erst zueinander finden. Und nachher war das Ergebnis, wie ich fand, sehr überzeugend. Also die Stimme passte nachher auch zum Outfit. Das Outfit war schon überzeugend und die Stimme war nachher auch noch passgenau.
Man sagt ja, im Leben trifft man sich immer zweimal.
Das hoffe ich so sehr.
Christine Kugler, Stimm- und Sprechtrainerin im Deutschlandfunk Kultur. Wer hat die Lunte gelegt zu diesem Job?
Sehr wahrscheinlich doch meine Eltern. Und zwar durch die Freude an der Musik, durch die Freude am Erzählen, am Sprechen, an Sprache und durch den Genuss auch am Musikhören. Tatsächlich. Und wir durften als Kinder alle ein Instrument lernen. So, ich habe mir Klavier ausgesucht, weil auch meine Geschwister alle Klavier gespielt haben.
Sie durften oder sie mussten?
Nein, ich durfte. Wir hatten wirklich freie Wahl bis auf die Geige. Also das hat meine Mutter gesagt, das hält sie nicht aus.
Ja, kann ich mitsprechen. Ja, Plattenbau, das Kind übt Geige und es klingt scheußlich. Aber wenn Sie sind fünf Kinder zu Hause gewesen. Mhm. Wenn alle fünf Kinder ein Musikinstrument gespielt haben, dann war da wirklich immer Halligalli.
Da war immer Halligalli. Und ich habe das sehr geliebt auch, mich einfach nur in den Sessel zu setzen und den anderen beim Üben zuzuhören. Das fand ich ganz toll. Mhm. Das finde ich heute übrigens auch noch toll, anderen Menschen beim Üben zuzuhören.
Also haben die Eltern die Lunte zum Darstellen gelegt, kann man das sagen?
Zum Darstellen selber glaube ich nicht, aber zu wachen Ohren und zum genussvollen Hören, zum Ohrenschmaus, vielleicht könnte man das sagen.
Beschreiben Sie doch mal bitte sonst noch diesen Haushalt, diese Familie, in die Sie geboren wurden 1966, Leonberg in der Nähe von Stuttgart.
Ja, das war ein sehr gastfreundliches, offenes Haus. Meine Eltern waren beide in der Gemeinde, evangelisch, sehr engagiert auch. Und die haben das auch gelebt. Das heißt, wir hatten sehr viele Gäste, internationale Gäste zu Hause. Und die Haustür war immer auf. Also ich hatte nie einen Hausschlüssel oder sowas, weil die Tür war immer auf. Das war auf der anderen Seite ein ganz kleines Häuschen, in dem wir da zu siebt teilweise wohnten. Also es waren keine 60 Quadratmeter Wohnfläche plus Dachschrägen.
Ein Häuschen?
Ja, ein winziges Puppenhäuschen.
Würde heute wieder super funktionieren, zurück zum Minimalismus. Ja, aber da hatte jeder noch nicht mal 10 Quadratmeter.
So ist es, genau.
Mhm. Und da wurde musiziert?
Da wurde trotzdem musiziert. Im Wohnzimmer stand eben Klavier, später Flügel. Und das war ein Wert, der gelebt wurde. Genauso wie die Gastfreundlichkeit, die Neugier auf andere Menschen, auf andere Kulturen, auf andere Stimmen.
Gingen Sie zur Musikschule oder kam jemand ins Haus?
Es kam jemand ins Haus und das war eine ganz besondere Frau. Das war Fräulein Martha Stock aus Stuttgart-Degerloch. Die kam mit ihrem Köfferchen und immer gepudert mit einem großen Hut und einem tollen geschneiderten Kleid. Und die unterrichtete uns dann donnerstagnachmittags hintereinander weg. Und zum Schluss kamen dann noch Nachbarskinder oder Freundinnen eben zu uns ins Haus.
War das eine, ich mache jetzt mal so Gänsefüßchen, eine gute oder eine, jetzt wird geübt?
Das war eine tolle,
eine strenge.
Das war eine tolle Lehrerin, die war auch streng. Ich war ziemlich faul, muss ich gestehen. Sie hatte verdammt viel Geduld, aber sie hat in mir auch Talent entdeckt und gesehen und gefördert. Und da bin ich ihr unglaublich dankbar. Die Liebe auch zu diesem Instrument und zu Musik und zu Tönen und sich ausdrücken und improvisieren am Instrument.
Heißt das, Ihnen ist es so zugeflogen alles? Wenn Sie sagen, Sie waren nicht fleißig.
Ja, es ist mir wirklich viel zugeflogen, ich muss es sagen. Vor allem konnte ich Sie manchmal täuschen. Also ich schäme mich ein wenig, aber es gab sogenannte Fleißkarten, also von Chopin, Beethoven, keine Ahnung, wenn man besonders gut geübt hatte. Ich hatte meistens nicht besonders gut geübt, aber konnte das dann mit der Interpretation und dem leidenschaftlichen Ausdruck wieder wettmachen.
Also kam Fräulein Stock,
ja.
Fräulein Stock
ja,
mit dem großen
wichtig.
Hut ins Haus. Fünf Kinder, kleines Häuschen. Das heißt für mich jetzt, war das eine wohlhabende Familie?
Nein,
oder?
Gar nicht. Meine Eltern waren beide Krankenpfleger und mein Vater war Alleinverdiener. Also weil meine Mutter hatte genug zu tun mit den Kindern und dem Haushalt. Ja, da war nicht viel Geld im Hause, aber für Klavierunterricht wurde Geld investiert und das war auch ganz klar, das ist wichtig.
Mhm. Da ist aber jetzt immer noch nicht der richtige Weg zum Sprech- und Stimmtrainer, zur Sprech- und Stimmtrainerin. Wann kam da so die Abbiegung?
Ich glaube doch auch, weil einen Aspekt habe ich noch nicht erwähnt, und zwar den des Märchenschallplattenhörens. Also wir waren sehr gut ausgestattet mit den guten Europaschallplatten. Das heißt, Hans Petsch war unser Märchenonkel und wir haben hoch und runter Märchenplatten gehört und diese Stimmen auch imitiert.
Alle Kinder?
Alle Kinder, also bis auf den Jüngsten, der kam relativ später noch nach, als Nachzügler, aber wir anderen ja. Und wir können heute noch teilweise zitieren aus diesen Märchenschallplatten. Und ich glaube, da weckte schon auch meine Lust, oder das weckte meine Lust am Sprechen, am Hey, da gibt es unterschiedliche Stimmen, unterschiedlichen Ausdruck, wie die sprechen. Wir haben als Kinder auch schon bemängelt, dass zum Beispiel Jungsrollen von Mädchen gesprochen wurden. Das haben wir bemerkt und haben uns richtig auseinandergesetzt mit diesen Stimmen und dem Sprechen. Und das war schon auch mit Grundstein für das, was später kam.
Deutschlandfunk Kultur mit der Stimmen- und Sprechtrainerin Christine Kugler. Frau Kugler, ich erinnere mich sehr wohl an meinen Professor an der Uni, Professor Meinhold. Ich erinnere mich sehr wohl an meinen Sprecherzieher, Herrn Blome. An wen erinnern Sie sich?
Ich erinnere mich auf jeden Fall an Christine Linklater. So, an Professor Christine Linklater, leider vor 2 Jahren gestorben, weil sie war die Lehrerin, die mir am meisten mitgegeben hat. und von der ich am meisten lernen durfte. Und ich bin sehr froh, dass ich das tun durfte und auch die Ausbildung bei ihr genießen. Das heißt, ich bin Designated Linklater Teacher. Und in Deutschland gibt es auch mehrere Kollegen und Kolleginnen, die diese Ausbildung gemacht haben.
Was bedeutet das genau?
Das heißt, sie hat eine Methode weiterentwickelt. Sie wurde damals von ihrer eigenen Stimmlehrerin berufen oder gerufen. Sie war damals Schauspielerin in London. Und ihre Lehrerin hat sie gerufen und meinte, arbeite mit mir. Und sie hat praktisch die Linklater-Methode nach ihrem Namen benannt, dann weiterentwickelt.
Und was steckt dahinter, hinter genau. der Linklater-Methode?
Das ist eine Methode, die aus dem Schauspiel kommt und erstmal auch fürs Schauspiel gedacht war. Das ist ein Körper-Stimm-Sprechtraining. Sehr körperorientiert. Es gibt ganz klare Übungen, die auch aufeinander folgen, also ein Kanon von Übungen quer durch die ganzen Bereiche. Das heißt zum Beispiel Aufrichtung, Resonanzarbeit, den Atem befreien. Und das Wesentliche ist, dass immer und immer und immer die Persönlichkeit eine Rolle spielt, im Sinne von, was möchte ich mitteilen, was möchte ich ausdrücken. Und das passiert über den sogenannten Seufzer der Erleichterung. Das klingt vielleicht irgendwie
basic. Können Sie uns den zeigen?
Den kann jeder machen. Das ist der Seufzer der Erleichterung. Also erstmal.
Dieses.
Genau, erstmal ist es nur das. Letztendlich kann ich damit aber nachher auch ins Sprechen kommen. Das heißt, wenn ich diesen verbinde und einen Klangseufzer mache mit einer echten Intention, ich möchte etwas sagen. Ich lasse erstmal Stimme von drinnen nach draußen. Später verbunden mit der Intention, ich möchte wirklich was ausdrücken, was von innen nach außen kommt. Dann drückt sich meine Person durch die Stimme aus. Das heißt, das ist keine Methode, die sich ums Schönsprechen, um die schöne Stimme dreht.
Sondern um die natürliche.
Die natürliche und den Ausdruck der Persönlichkeit, die durch die Stimme nach draußen klingt.
Dann wird ja aber bei der Linklater-Methode wahrscheinlich akzeptiert, dass es Sprechfehler, Sprachfehler, lokale Einfärbungen gibt, völlig egal.
Genau, also allein vom stimmlichen Aspekt her, wir schauen nicht auf das Klangergebnis, sondern auf das Klangerlebnis. Erstmal geht es darum, die Stimme zu erleben und auch den Körper als Instrument zu erleben. Als ja, Transportmittel auch für die Stimme. Der Atem, der die Stimme dann nach draußen befreit. Und erstmal ist es wirklich nicht wichtig, wie die Stimme klingt. Weil wir davon ausgehen, die sortiert sich dann schon, wenn wir die Blockaden aus dem Weg räumen.
Also ist Ihnen diese Frau nachhaltig in Erinnerung geblieben? Wie lange haben Sie zusammengearbeitet?
Das waren schon einige Jahre, weil wir mussten Einzelstunden, ich weiß nicht mehr, wie viele brauchten wir, bis wir überhaupt zugelassen wurden zur Prüfung. Dann haben wir mehrere Wochen miteinander verbracht mit einer Ausbildungsgruppe. Und da gab es auch Momente des Scheiterns, die mich besonders weitergebracht haben. Vielleicht kann ich das erzählen.
Ja, total gerne. Wann und wo sind Sie denn gescheitert?
Bin ich 2012 und zwar kurz vor meiner Abschlussprüfung, weil wir hatten alle eine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, eins dieser Kapitel, dieser ja, Überthemen in der Stimmarbeit zu unterrichten, einer Gruppe. So, wir waren eine Gruppe von 12 und wir hatten so eine Art Generalprobensituation mit der Gruppe. Dann reisten Menschen an, echte Menschen von außen, die Methode nicht kannten, für die Prüfung. So, ich hatte Atem zu unterrichten und wie ich fand, habe ich das auch gut gemacht. So, das war vormittags, 1,5 Stunden mit der Gruppe gearbeitet. Ich war zufrieden. Nachmittags kam die Analyse und Christine Linklater hat ihren Block auf den Boden geworfen. Sie war sehr engagiert auch für ihre Arbeit und meinte, das geht gar nicht, was du gemacht hast. Für mich brach eine Welt zusammen. Ich wusste gar nicht, was sie meint. Und dann sagte sie, inhaltlich war das alles in Ordnung, aber du hast dir etwas angewöhnt. Sie nannte das Soft Toner Voice.
Also ganz, ganz sanfte Stimme.
Eine sanfte Stimme und wahrscheinlich durch die Logopädie, also ich bin ja auch Logopädin, habe ich mir die antrainiert, freundlich zu sprechen. Ich mache das jetzt einfach mal, vielleicht etwas behutsamer zu sprechen, freundlich zu sein. Und sie meinte, damit verrätst du die ganze Methode. Das kaufe ich dir nicht ab und nächste Woche ist die Prüfung. Das ist die Challenge, meistere sie, sonst kann ich dich nicht als Linklater-Lehrerin zulassen.
Schlaflose Nächte.
Ja. Ja, wirklich, aber sie hatte so recht. Es stimmte ja. Also wenn ich Menschen ermuntern möchte und sie begleiten möchte, aufrichtig zu sein und ehrlich zu sein, auch mit ihrer Stimme, dann kann ich nicht selber vorangehen, indem ich meine Stimme verstelle.
Dann kommen wir an diese Stelle, wo Sie wahrscheinlich auch fürs Leben was mitgenommen haben, zu sagen, Kritik ist wichtig. Es kommt aber darauf an, wie. Also ja. Sie wurden ja nicht zerstört.
Nein.
Vor dieser Prüfung.
Nein, gar nicht. Es war vielleicht etwas vehement. So, ich hätte es mir anders gewünscht. Aber auch da habe ich von Christian Linklater gelernt, denn sie sagte, ich bin nicht da, um nett zu sein. Das ist nicht mein Job. Ich bringe euch hier was bei. Und ich verstelle mich nicht dafür. Und ich bin auch wirklich nicht da, um nett zu sein. Und ich bin es auch nicht. Ich denke, ich bin ein insgesamt netter, zuvorkommender Mensch. Aber es ist nicht meine Aufgabe.
Wenn Sie darüber sprechen, dass Sie korrigiert wurden in dieser Prüfungssituation, wer korrigiert eigentlich Sie heute? Also wenn Sie das jetzt schon fast 30 Jahre machen, wo ist jemand bei den Psychologen, bei Psychiatern nennt man das Autovision, man geht irgendwo hin, Audiovision,
Intervision,
Supervision, genau. Entschuldigung, genau, und wird quasi kontrolliert von außen.
Mhm. Ja.
Passiert bei Ihnen sowas auch?
Ja, ich denke, ich bin selbst meine größte Kritikerin, um das erstmal zu sagen. Ja, und habe da schon auch einen hohen Anspruch. Und die letzte Intervision war in meiner Coaching-Ausbildung. Ich bin ja systemischer Coach auch und da ging es schon auch um Selbsterfahrung und sich dem aussetzen, Feedback annehmen und ja, damit dann weiterarbeiten. Weil klar, darum geht's. Nur wenn wir ehrliches Feedback bekommen, und das ist manchmal sehr unangenehm, können wir erkennen, um was es geht und können weiter dran arbeiten, uns entwickeln.
Christine Kugler ist Stimmen- und Sprechtrainerin, Logopädin, Schauspielerin und nicht nur im Studio mit Sängerin.
Nee.
Also quasi in jeder Musikpause haben Sie irgendwie mitgesungen, mitgesummt und das machen Sie auch im Leben sehr gern, ne?
Ja, so ist es. Also da trifft sich's auch wieder mit Stimme und Ausdruck. Ich bin auch Singer-Songwriterin tatsächlich. Spiel schon sehr lange Klavier und auch Gitarre und war früher Straßenmusikerin.
Sie haben auf der Straße gestanden,
ja.
Da haben Sie sich Geld verdient.
Ja.
Wo denn?
Unter anderem in der Königsstraße, das war natürlich das Nächste, ne, von Leonberg aus. Aber ich bin auch gereist, also
in
ich
Stuttgart
bin bis
also.
Nach Italien, England, Frankreich, immer die Gitarre mit, weil so habe ich mir den Urlaub finanziert.
Und wenn Sie sagen Singer-Songwriterin, was für Musik machen Sie denn?
Das ist ja eine Mischung aus, ich würde es Popfolk nennen, aber auch ein sehr poetischer Popfolk. Also es sind deutsche Texte und eingängige Melodien, glaube ich, ja.
Mhm. Wer ist das Publikum?
Bis jetzt nur Menschen, die mich kennen, weil ich traue mich noch nicht richtig raus damit.
Warum nicht?
Das ist echt irre, weil als Schauspielerin habe ich mich ja auch rausgetraut, aber mit diesen Songs und auch weil ich eben selbst die Texte geschrieben habe, fühle ich mich dermaßen nackt und angreifbar, dass ich noch nicht ganz das Selbstvertrauen habe, aber ich weiß, dass es kommt. Das wird das Projekt der nächsten Jahre sein und ich habe auch genügend Songs fertig, also ich könnte eigentlich jederzeit auftreten.
Frau Kugler, einmal zu einem Coach und Mut holen.
Ja. Ja, Sie haben ja vollkommen recht. Das tue ich.
Die Stimm- und Sprechtrainerin Christine Kugler, ich danke Ihnen sehr, schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.